Hallo und herzlich willkommen bei Film macht kritisch, dem Podcast über das andere Kino. Hier geht es um ein bewusst antidiskriminierendes, intersektional feministisches, queeres und dekoloniales Kino und eine Filmkultur, die den Status quo herausfordert. Ich heiße Janan Turan und in dieser Folge werde ich über den Film Sieger sein von Soldin Youssef sprechen. Also über die Geschichte, die der Film erzählt, die Bilder und Narrative, die darin vorkommen und was ich persönlich besonders daran finde. Parallel dazu werde ich euch Anregungen geben, wie ihr mit Kindern und Jugendlichen über Siegersein reden könnt, egal ob ihr LehrerIn, FilmvermittlerIn, Elternteil oder Tante, Onkel, Geschwister, Cousinen, Cousins oder andere Bezugspersonen von jungen ZuschauerInnen seid. Am 11. April kommt Siegersein in die deutschen Kinos und er ist aktuell in der Kategorie Kinderfilm für den Deutschen Filmpreis nominiert. Der Film feierte im Februar Weltpremiere bei der Berlinale, wo er den K-Plus-Wettbewerb von Generation im Haus der Kulturen der Welt eröffnete. Ich durfte das Publikumsgespräch im Anschluss moderieren, was ziemlich cool war, weil ich seit der Auswahl des Films im Generation-Gremium ein großer Fan war und auf diesen Tag regelrecht hingefiebert hatte. Stellt euch dieses wunderbare Bild einmal vor. Etwa 20 Kinder- und JugenddarstellerInnen, die meisten mit Migrationsbiografien, auf einer riesigen Bühne und vor einem vollen Saal, der minutenlang für sie applaudierte. Die SchauspielerInnen strahlten alle um die Wette und sahen dabei auch noch super cute aus in ihren schönen Anzügen und Kleidern. Und wie stolz sie alle waren. Natürlich auch die Regisseurin, ihre Crew und die erwachsenen SchauspielerInnen, darunter Hevin Tekin, die Tante Helin spielt, Halima İlter und Murat Seven in der Rolle der Eltern, Andreas Döhler aka Herr Che und viele mehr. Die Geschichte und Figuren aus Siegersein sind von den eigenen Erfahrungen von Regisseurin und Drehbuchautorin Soldin Youssef als kurdische Geflüchtete und Schülerin an einer Grundschule in Berlin-Wedding inspiriert. In der Folge 2 dieses Podcasts erzählt sie mehr darüber. Siegersein bringt einen zum Lachen und zum Nachdenken und in einigen Momenten auch zum Weinen. Der Film geht tief unter die Haut und macht vor allem eins: Hoffnung. Zur vollen Transparenz an dieser Stelle ein Spoiler-Alert. Ich werde einiges aus der Handlung preisgeben, um den Film umfangreich für euch zu analysieren. Wer vorhat, sich Siegersein anzusehen, was ich euch natürlich absolut empfehlen kann, möchte sich diese Folge vielleicht erst danach anhören. Aber klar, das ist euch überlassen. Also, was passiert in dem Film? Mona, gespielt von Dileyla Agerman, ist mit ihrer Familie zusammen aus Rojava vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland geflohen. Ihre Eltern und ihre Tante Helin waren im kurdischen Widerstand aktiv. Mona vermisst ihr Leben in Rojava sehr und hält an ihren Erinnerungen fest, vor allem an das Fußballspielen im Freien mit ihren FreundInnen und die schönen Momente mit ihrer Tante. Doch nun lebt Mona mit ihren Eltern und ihren 4 Geschwistern in Berlin. Der Alltag in ihrer neuen Schule im Wedding mit vielen anderen Kindern mit Migrationsbiografien ist für sie ein einziger Kampf. Nicht nur wegen der Sprache, sondern auch, weil ihre MitschülerInnen sie mobben. Auf Anregung ihres engagierten Lehrers Herrn Czepowski, kurz Che, und ihrer afrodeutschen Mitschülerin Terry, gespielt von Tamira Bwibo, kommt Mona in die Mädchenfußballmannschaft. Nach anfänglichem Misstrauen erkennen die anderen Mädchen schließlich auch, dass sie Mona in ihrem Team brauchen. Doch bis dahin sind einige Spiele zu spielen und Konflikte auszutragen. Schritt für Schritt erkämpft sich Mona den Respekt von allen. Auch sie lernt dazu, etwa, dass an ihrer Weddinger Schule andere Regeln herrschen als die, die sie von früher kennt. Mit Mona zusammen hat sich auch ihre Schule verändert und damit werden alle zu SiegerInnen. Was Siegersein für mich so besonders macht, ist zuallererst sein erfrischend selbstverständlicher Umgang mit allem, was von der gesellschaftlichen Norm abweicht. Wir Menschen waren schon immer unterschiedlich und werden es auch immer sein. Der Film stellt unser vermeintliches Anderssein aber nicht als anders dar. Er impliziert also kein Othering. Geflüchtet zu sein ist in Siegersein normal. Eine Migrationsbiografie zu haben ist normal. Mädchen zu sein und Fußball zu spielen ist normal. Ein Junge mit blauen Haaren zu sein, der kein Fußball mag und lieber Bücher liest, auch das ist normal. Statt unsere Differenzen zu problematisieren, stellt Siegersein sie als ganz normalen Teil unseres Menschseins dar und hält den Finger in die Wunde, indem er erzählt, wie unsere Unterschiedlichkeiten erst zum Problem gemacht werden. Der Film definiert also neu, was Normalität innerhalb eines demokratischen und gerechten Miteinanders bedeuten kann. Im Gespräch mit jungen ZuschauerInnen könnt ihr diese neue Normalität, die Siegersein präsentiert, zum Beispiel mit folgenden Fragen thematisieren. Wie werden Menschen mit Migrationsbiografien, Geflüchtete, Mädchen, die Fußball spielen oder nicht genderkonforme Personen oft in Filmen und Serien dargestellt? Mit Gender nicht konform meine ich oder ist gemeint, dass Personen eben nicht die Erwartungen an ihr Gender erfüllen. Also sie werden dann als, ist nicht ein richtiger Junge oder ist nicht ein richtiges Mädchen, um jetzt ein Zitat zu geben, bezeichnet. Wie unterscheidet sich Siegersein von solchen Filmen? Und wie bricht der Film mit Stereotypen und schafft neue Bilder? Was ich auch an Siegersein wirklich großartig finde, ist seine konsequent subjektive Erzählperspektive. Eine marginalisierte, intersektional von Diskriminierung betroffene, gesellschaftlich oft unsichtbar gemachte Gruppe steht im Zentrum der Handlung. Als geflüchtete Mädchen und Kind einer Arbeiterinnenfamilie ist Mona als Hauptfigur im deutschen Kino eindeutig eine Seltenheit. Ganz schön revolutionär für einen Kinderfilm. Wir erleben die Handlung fast ausschließlich aus den Augen von Mona. Verstärkt wird das dadurch, dass sie als Protagonistin und zugleich als Erzählerin auftritt. Sie kommentiert oft das, was sie erlebt oder beobachtet und teilt ihre Gedanken und Gefühle ungefiltert mit dem Publikum. Dabei schaut sie direkt in die Kamera und adressiert uns ZuschauerInnen in der Ihr-Form, selbstbewusst und auf Augenhöhe. An manchen Stellen wird auch klar, dass sie vor allem gleichaltrige Kinder meint, zum Beispiel wenn sie fragt, übertreiben eure Eltern auch so? Das tut sie in ihrer Fantasie in gutem Deutsch, sodass wir sie besser verstehen können. Der Film priorisiert damit den Inhalt ihrer Gedanken gegenüber ihren Deutschkenntnissen, die quasi zur Nebensache werden. Durch das direkte Sprechen in die Kamera wird die Grenze zwischen Filmwelt und gelebter Realität aufgehoben, sprich die sogenannte vierte Wand wird durchbrochen. Das ermöglicht erstens eine größere Nähe, Empathie, Solidarität und Identifikation mit Mona. Zweitens stattet diese ungewohnte Narrationsform Mona zusätzlich mit Handlungsmacht aus und empowert sie, weil wir ihr als Filmfigur nicht nur zusehen, sondern ihr auch als Erzählerin zuhören. Mona erwidert unseren Blick, was ihr Subjektsein unterstreicht. Anders also als im gesellschaftlichen Diskurs und in den Medien, wo geflüchtete Menschen oft nur Objekte der Betrachtung und Definition von außen sind. Drittens wird das Publikum auch stärker in den Film eingebunden, weil Mona uns durch ihre Fragen zu einer Positionierung auffordert. Manchmal schiebt Mona die Kamera auch weg und entscheidet damit ganz klar selbst, wann und wo sie nicht vom Publikum gesehen werden möchte. Das macht sie dann, wenn ihr etwas unangenehm und sie davon genervt ist. Damit widersetzt sich Mona unserem Blick, schützt sich und setzt klare Grenzen. Auf einer tieferen Ebene entzieht sich der Film so dem Voyeurismus und dem Opfernarrativ über Geflüchtete. Ja, Mona ist ein von Krieg, Flucht, Rassismus, Klassismus, Sexismus und Mobbing betroffenes Mädchen. Aber das macht sie nicht zu einem passiven, hilflosen Opfer. Natürlich gibt es auch schwierige Situationen und sie ist selbstverständlich auch mal traurig. Wer wäre das nicht? Der Film erzählt aber auch, dass Mona eine Kämpferin mit einer eigenen, freien Meinung, unglaublich resilient, talentiert und intelligent ist. Monas Autonomie über die Kamera macht die Bildsprache des Films noch origineller und kraftvoller, gestaltet von Solin Yusefs langjährigem Kameramann Stefan Burchardt. Monas Subjektivität wird auch nochmal durch ihre Flashbacks an ihre kurdische Heimat intensiviert und ihre Figur erhält dadurch eine noch größere Tiefe und Multidimensionalität. Mona schwelgt oft in Tagträumen, wenn etwas schiefläuft oder wenn sie durch eine Situation getriggert wird. In solchen Momenten packt sie die Sehnsucht nach Rojava und an ihre geliebte Tante Helin am meisten. Sie erinnert sich aber auch an Bombardements und an die Flucht mit ihrer Familie, bei der sie den Fußball, den ihre Tante Helin ihr geschenkt hatte, zurücklassen musste. Der Film eröffnet uns somit ein Fenster in die nicht nur von Leid, sondern auch von sehr viel Freude geprägte Lebensrealität von Mona und ihrer Community in Rojava. Und wir verstehen durch diese Bilder auch besser, warum Mona so viel Sehnsucht in sich trägt und warum es für das Mädchen so schwierig ist, in Berlin anzukommen und zum Beispiel auch neue Freundschaften zu schließen. Junge ZuschauerInnen könnte man in dem Kontext fragen: Was erfahren wir zusätzlich über Mona, wenn sie direkt zu uns in die Kamera spricht? Wie fühlt sich das an? Wie, glaubt ihr, fühlt sich Mona in den Momenten, wenn sie die Kamera wegschiebt? Was sollen wir vermutlich nicht sehen? Wie wirkt sich das auf unser Bild von Mona aus, also dieses Kamera wegschieben? Und was erfahren wir über die Flashbacks in den Tagträumen von Mona? Als nächstes möchte ich auf die Entwicklungen eingehen, die Mona in Siegersein in ihrem Umfeld anstößt und die sie selber durchlebt. Mona hat mit ihrer Familie gemeinsam am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, eine Diktatur und den Krieg zu erleben. Als Minderheit unterdrückt und in die Flucht getrieben zu werden. Ihrer Meinung nach sind sich die Kinder an ihrer Weddinger Schule überhaupt nicht bewusst, wie viel Glück sie haben. Sie kämpfen nach Mona die falschen Kämpfe, untereinander, gegen Mona, gegen ihre LehrerInnen und generell gegen die Schule. Der Film heißt das Mobbing gegen Mona definitiv nicht für gut. Er macht aber auch klar, dass die anderen SchülerInnen selber frustriert und Betroffene sind, und zwar aufgrund ihrer eigenen sozioökonomischen Benachteiligung und des Rassismus in der Gesellschaft. Deshalb reagieren sie oft trotzig, zeigen wenig Interesse am Unterricht, toben sich an den LehrerInnen aus und mobben eben auch Kinder, die noch mehr benachteiligt sind oder eine von der Norm abweichende Identität haben. Sie treten bei Mona sozusagen nach unten, als neues und schwächstes Mitglied der Schulgemeinschaft, weil Mona Geflüchtete ist, nicht so gut Deutsch spricht und keine coolen Klamotten trägt. Auch Harry, gespielt von Rankin Duffy, mobben sie, weil er sich, in Anführungsstrichen, nicht wie ein richtiger Junge verhält. Das Mobbing der anderen Kinder findet Mona in der ersten Zeit weniger verletzend als bescheuert. Sie regt sich anfangs aber nur innerlich über sie auf und verdreht immer wieder die Augen. Wir kriegen das durch ihre Narrationen die Kamera mit. Später öffnet sie sich ihren MitschülerInnen immer mehr und zeigt ihnen, wie vieles anders gehen kann. Damit macht sich Mona natürlich auch verletzbar, aber auch damit lernt sie umzugehen. Sie wird im Laufe des Films zu einer wahren Inspiration und zum Vorbild für ihre MitschülerInnen. Denn sie ist ihnen in Sachen Gemeinschaftssinn, Gerechtigkeit und Respekt weit voraus. Sie kann ihnen wertvollen Input geben, von Teamwork im Fußball über Zusammenhalt an der Schule bis zu der Bedeutung von Demokratie. Besonders großen Eindruck hinterlässt sie bei den Kindern, als sie ihnen von ihrem Leben unter dem Assad-Regime erzählt, wo sie morgens vor dem Unterricht wie SoldatInnen vor der syrischen Flagge stramm stehen und ihre sauberen Hände und Fingernägel vorzeigen musste. Wenn die Kinder das nicht taten, wurden sie mit Schlägen auf die Hände mit dem Lineal bestraft. Als die ganze Klasse lacht bei der frechen Antwort eines Mitschülers zu der Frage, was Demokratie eigentlich ist, ermahnt Mona sie, keine Witze darüber zu machen. Ist nicht lustig. Manche geben für Demokratie sogar ihr Leben. So wie Monas Tante Helin, die im bewaffneten Widerstand kämpfte und starb. Anfangs nehmen ihre MitschülerInnen Mona überhaupt nicht ernst. Sie schneiden ihr immer wieder das Wort ab und verbieten ihr sogar den Mund. Das tun sie nicht nur, weil sie, wie ich bereits beschrieben habe, selber diskriminiert werden. Das Problem ist auch, dass Mona sich aus ihrer Perspektive eigenartig verhält. Warum steht sie auf, wenn LehrerInnen die Klasse betreten oder eine Frage stellen? Wieso ist sie so nett zu Frau Abel, gespielt von Perry Baumeister, die sehr streng und voller Vorurteile ist zu den Kindern? Und warum gibt Mona sich so viel Mühe im Unterricht? Dadurch, dass der Film Monas Geschichte so detailliert, liebevoll und solidarisch erzählt, wissen wir genau warum. Der Film hierarchisiert die unterschiedlichen Erfahrungen der Kinder aber trotzdem nicht zueinander. Er gibt ihnen gleichermaßen Raum und Verständnis und lässt beide Seiten voneinander lernen. Damit macht der Film vor, was er von den LehrerInnen und Kindern erwartet. Er bleibt allen gegenüber fair. Als einige SchülerInnen aus Frust und Konkurrenzdenken die komplette Schule verwüsten, kommt es zum entscheidenden Wendepunkt, weil die Direktorin daraufhin entscheidet, dass sie nicht mehr am Fußballturnier der Berliner Grundschulen teilnehmen dürfen. Die Kinder sind bestürzt darüber und beschließen, ihren Fehler wieder gut zu machen. Auch angeregt durch den Input von Mona räumen sie die Schule unaufgefordert wieder auf und sammeln Spenden für neue Fußbälle. Die kaputten Trikots und Fußballschuhe repariert Mona gemeinsam mit ihrer Mutter Nada und ihrem Kumpel Harry. Dann entschuldigen sie sich alle zusammen bei den LehrerInnen. Mona spricht in dieser Szene die entscheidenden Worte. Mit großem Erfolg. Die Kinder erhalten eine zweite Chance und dürfen nun doch im Turnier mitspielen. Das haben sie durch ihren kollektiven Einsatz geschafft. Genau wie ihre Tante Helin und ihre Eltern kämpft also auch Mona mutig dafür, dass sich ihre Lebensumstände zum Positiven hin verändern, und zwar für alle. Die SchülerInnen lernen einander mit Respekt zu begegnen und gewisse Regeln zum Wohl der Gemeinschaft einzuhalten. Sie verstehen, dass sie einander brauchen und dass ausgrenzendes und aggressives Verhalten niemandem gut tut. Und die LehrerInnen erhalten eine Lektion darüber, dass sie die Kinder mehr unterstützen und in ihrer Ganzheit sehen müssen, statt immer nur mit Bestrafung zu reagieren. Bei der Diskussion mit Kindern und Jugendlichen über diese Veränderungen an Monas Schule können folgende Fragen nützlich sein. Warum mobben die anderen Kinder Mona? Welche Erfahrungen hat Mona im Unterschied zu ihren MitschülerInnen gemacht? Wie hat sich Monas politische Haltung und ihr Sinn für Demokratie geformt? Welche Rolle spielte Monas Tante Helin dabei? Was lernen Monas MitschülerInnen von ihr über Gemeinschaftssinn und Demokratie? Wie wenden sie ihr neu gelerntes Wissen praktisch in der Schule an? Wie verändert sich ihr Umgang untereinander? Der Film hat eine Drei-Akt-Struktur und in jedem Akt findet ein Fußballspiel bzw. ein Turnier der Mädchenmannschaft statt. Beschreibt die Spiele am Anfang, in der Mitte und am Ende des Films. Wie zeigt sich an ihnen, was die SchülerInnen über ein gerechtes und respektvolles Miteinander wissen bzw. gelernt haben? In welchen Situationen sind die LehrerInnen und die Schulleiterin ungerecht zu den Kindern? Wie werden sie wiederum durch Herrn Che, Mona und ihre MitschülerInnen zum Umdenken bewegt? Bei einer Besprechung des Films im Rahmen des Schulunterrichts finde ich es außerdem wichtig, SchülerInnen zu ermutigen, über ihre eigenen Erfahrungen nachzudenken, um Probleme zu benennen und Lösungen dafür zu finden. Erinnert euch Siegersein auch an euren eigenen Schulalltag? Wie steht es um Demokratie an eurer Schule? Verhalten sich eure LehrerInnen manchmal auch ungerecht zu euch? Was wünscht ihr euch von ihnen? Wie könnt ihr selber mehr Verantwortung für euch und die Schulgemeinschaft übernehmen? So kann die Geschichte ein Siegersein von jungen Menschen in ihre eigene Lebensrealität übertragen werden und der Film kann als Ausgangspunkt für eine breitere Diskussion über Demokratie dienen. Eine weitere zentrale Figur im Film ist der idealistische Lehrer Herr Czepowski, der mit den Kindern stets auf Augenhöhe spricht und nicht nur sie, sondern auch seine KollegInnen zu Respekt und Fairness auffordert. Herr Che steht Mona von Anfang an zur Seite und unterstützt sie, genau wie alle anderen Kinder auch. Zum Beispiel Jasmin, gespielt von Shirin Ciara Meray, die nach einer Schlägerei bei einem Fußballspiel von der Schulleiterin aus der Mädchenfußballmannschaft entfernt wird. Herr Che, der die Mannschaft trainiert, protestiert dagegen. Jasmin habe schon genug Probleme zu Hause und brauche den Sport als Ventil. Es sei die Verantwortung der Schule, die Kinder aufzufangen und ihnen solche Freizeitmöglichkeiten zu bieten. Wie in Folge 2 zusammen mit der Regisseurin Sordin Youssef besprochen, ist Herr Che kein weißer Retter. Das ist ein kolonialrassistisches Motiv, bei dem eine männlich gelesene weiße Person Schwarze, Indigene oder People of Color aus ihrer Misere rettet und ihnen gegenüber als kulturell und manchmal auch intellektuell überlegen charakterisiert wird. Dieses Motiv entmündigt nicht weiße Menschen und stellt sie in ein ungleiches Verhältnis zu ihrem vermeintlichen Retter. Herr Che aber positioniert sich selbst kritisch gegenüber deutschen Institutionen wie dem deutschen Schulsystem oder der deutschen Polizei. Weder er noch der Film legen eine vermeintliche Überlegenheit von Weißen gegenüber BIPOC nahe. Was Che antreibt, ist seine klare politische Haltung als Demokrat und Antifaschist. Das unterstreicht er unter anderem mit seinem schwarz-roten Antifa-Stern-Ohrring. Er nimmt die Kinder ernst und berücksichtigt stets auch ihre Lebensumstände. Trotzdem macht er in seiner Rolle als Pädagoge auch klare Ansagen, aber eben ohne den Kindern mit rassistischen Vorurteilen zu begegnen oder allzu streng mit ihnen zu sein, wie etwa seine Kollegin Frau Abel. Herr Che hat eine Schlüsselrolle beim Training und bei den Spielen der Mädchenfußballmannschaft. Er motiviert sie, wenn sie nicht an sich selbst glauben, und erinnert sie immer wieder daran, als Team zu spielen und fair zu bleiben, untereinander wie auch zu ihren GegnerInnen. Im Unterricht sagt er zu Mona, sie solle nicht aufstehen, wenn LehrerInnen in die Klasse kommen, sie sei ein Kind und kein Soldat. Mona versteht und hört damit auf. Auch Herr Che lernt einiges von Mona, zum Beispiel über den Widerstand der KurdInnen in Rojava oder die eigenen Gefühle auch mal nicht allzu ernst zu nehmen. Als er mit Mona in einer Szene auf die U-Bahn wartet, sagt sie zu ihm, er sei ein guter Lehrer. Das fühle sich aber nicht so an, antwortet Che. Daraufhin Mona, Gefühle manchmal falsch. Als Tochter und Nichte von WiderstandskämpferInnen weiß Mona, dass es viel Mut braucht und man seine Angst überwinden muss, um in Aktion zu treten und für die eigenen Rechte zu kämpfen. Und sie weiß auch, dass man sich nicht von anderen einreden lassen darf, man sei weniger wert. Mit diesem Erfahrungswissen und ihrer emotionalen Reife kann sie Herrn Che, ihrem erwachsenen Lehrer, eine wichtige Lebensweisheit mitgeben und ihn darin bestärken, dass er eben doch ein guter Lehrer sei, auch wenn ihm seine SchülerInnen das nicht immer widerspiegeln. Am Ende des Films ist dann wieder Herr Che für Mona da und erinnert sie an ihren eigenen Spruch, als sie für ihr Team im Tor steht und Angst hat, den Ball nicht zu halten. Er spricht ihr mit einem Zwinkern Mut zu. Gefühle manchmal falsch, Mona. Es ist von großer Bedeutung und spricht nur für den Film, dass Herr Che Monas Satz nicht in grammatikalisch korrektes Deutsch umformuliert, sondern sie eins zu eins zitiert. Das zeugt von seinem Respekt für sie, würde ich sagen. Und wie gesagt, nicht perfekte Sprachkenntnisse sind in der Welt von Siegersein das Wichtigste, sondern das, was wir zu sagen haben. Für die Analyse von Herrn Che und seiner Dynamik mit den anderen Figuren im Film könnt ihr jungen ZuschauerInnen Fragen stellen wie: Was unterscheidet Herrn Che von den anderen LehrerInnen? Welche Werte versucht er den Kindern zu vermitteln? Wie ist die Beziehung zwischen Herrn Che und Mona? Wie versucht er sie zu unterstützen? Was lernt Herr Che selber von Mona? Warum sagt Mona zu Herrn Che, Gefühle manchmal falsch? Und wie benutzt er diesen Spruch später ihr gegenüber? Zum Schluss möchte ich auf die persönliche Emanzipation von Mona, von den Erwartungen anderer und auf ihre wachsende Selbstbestimmung eingehen. Auch das gehört zur Freiheit dazu, auch das ist gelebte Demokratie. Mona lernt, sich auch außerhalb der Schule mehr für ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche einzusetzen. Entscheidend ist hier natürlich, dass sie dafür nicht bei Null anfangen muss. Für Mona ist Feminismus nicht etwas, das sie erst in Deutschland kennenlernt. Feminismus ist für sie etwas Hausgemachtes. Von ihrer Tante Helin hat sie das leidenschaftlich-kämpferische, den Mut und die Liebe zum Fußball. Von ihren Eltern ihre Meinung mit Worten auszudrücken und dass Frauen und Männer miteinander in einer gleichberechtigten Beziehung leben können. Ihre Mutter Nada gibt ihr auch nie vermeintlich typische Aufgaben für Mädchen im Haushalt, sondern eher ihren Brüdern. Und sie weist ihre Söhne auch regelmäßig zurecht, wenn sie sich ihrer Schwester gegenüber patriarchal und sexistisch aufspielen. Dennoch erkennt Mona, dass sie sich für das Erkämpfen von persönlichen Freiheiten manchmal auch von ihren Eltern abgrenzen und ein bisschen gegen sie rebellieren muss. Genau wie bei ihren MitschülerInnen beschwert sie sich anfangs nur in Gedanken, in ihrer fantasierten Narration an das Publikum über die Erwartungen ihrer Mutter. Um den Schritt in die Unabhängigkeit zu wagen, muss es aber erstmal ordentlich zwischen den beiden knallen. Am Ende des Films nimmt Mona am Finale des Fußballturniers der Berliner Mädchenmannschaften teil, obwohl sie Hausarrest hat. Monas Strafe dafür, dass sie zusammen mit ihrem Kumpel Harry ein Stück Schokolade geklaut hatte. Hört sich nach einer ziemlich harten Strafe an, aber die Sache ist natürlich komplex, weil Monas Mutter zum einen extrem idealistisch ist und zum anderen möchte, dass ihre Kinder später ein gutes Leben haben. Das erklärt sie auch Harry in aufgebrachtem Ton. Sogar im Krieg in Syrien seien sie weiterhin arbeiten gegangen und hätten nie geklaut. Zudem ist es Monas Mutter sehr unangenehm gewesen, ihre Tochter bei der Polizei abzuholen. Dass der rassistische Polizeibeamte Mona eine kriminelle Zukunft vorhersagte, machte natürlich alles noch viel schlimmer. Für Mona als Kind einer geflüchteten Familie ist es natürlich eine viel existenziellere Gefahr, mit der Polizei in Konflikt zu geraten, als für Harry, der aus einer weißen deutschen Familie kommt und dessen Eltern beide LehrerInnen sind. Ich finde, dass im Gespräch mit jungen ZuschauerInnen der rassistische Umgang der Polizei mit Mona unbedingt thematisiert werden sollte. Auch wenn Nadas Angst und Wut nachvollziehbar sind, erinnert Siegersein uns auch daran, dass Mona, genau wie ihre MitschülerInnen, als Kind Rechte hat. Auch sie darf Fehler machen, auch sie darf trotzdem Fußball spielen, obwohl das mit dem Clown keine gute Idee war. Deshalb feiert der Film Mona dafür, dass sie ihrem Hausarrest entkommt und tut, was sie für wichtig und richtig hält. Als Nada erfährt, dass Mona geheim am Fußballturnier teilnimmt, fährt sie zur Sporthalle und mahnt ihre Tochter zunächst von der Tribüne aus mit erhobenem Zeigefinger. Mona kann den nächsten Schuss ins Tor nicht halten. Sie verletzt sich an der Hand und besteht darauf, weiterzuspielen, obwohl Herr Che ihr das verbieten will. Doch Mona widerspricht ihm vehement. Nein, das ist mein Tor. Sie hätte auch sagen können, das ist mein Leben. Dieser Moment ist ein großer Freiheitsschlag für Mona. Nada sieht, wie die ZuschauerInnen ihrer Tochter zujubeln und sie mit großem Applaus unterstützen. Sie vergisst dadurch ihre Wut und ihr kommen sogar Tränen der Rührung. Sie salutiert Mona mit erhobener Faust, was mehr als nur eine Siegespose darstellt, sie verweist auch auf den politischen Widerstand der KurdInnen. Monas Tante Helin erhob ihre Faust auch immer so, wie wir uns von ihren Tagträumen erinnern. Um über Monas blühende Selbstbestimmung zu sprechen, könnt ihr Kinder und Jugendliche fragen, wie fängt Mona an, mehr für sich selbst einzustehen? Welche Erfahrungen spielen dabei eine Rolle? Wie inspirieren Sie Ihre MitschülerInnen dazu, insbesondere Harry, der ihr sagt, sie müsse nicht immer so nett sein? Warum erlaubt Herr Che Mona am Ende des Turniers weiter im Tor zu stehen, obwohl sie sich am Handgelenk verletzt hat? Der Film endet mit einem allerletzten Tagtraum von Mona, doch der ist nicht wie sonst in Rojava verortet, sondern in Berlin, in ihrer Schule. Mona steht vor dem Regal mit den Fußballpokalen und schaut auf das Foto und die Trophäe ihres Teams. Ihre Tante Helin umarmt sie von hinten, also in ihrer Fantasie natürlich nur, und ist sichtlich stolz auf Mona. Sie sagt, du hast es geschafft. Aber für Mona steht fest, wir haben es geschafft. Ein letztes Mal spricht sie zu uns in die Kamera. Bis zum Ende ist Mona auch Erzählerin im Film und bestimmt ihr eigenes Narrativ. Hier erreicht das, was sich als roter Strang durch den ganzen Film zieht, seinen Höhepunkt. Die Verbindung zwischen der politischen Befreiungsbewegung der KurdInnen, mit der Befreiungsbewegung, die Siegersein im Hier und Jetzt erzählt. An einer Grundschule im Wedding, in Monas Beziehung zu ihrer Mutter und in ihr selbst. All das ist miteinander verwoben. All das hat mit demokratischen Werten und Freiheit für die Gemeinschaft und das Individuum zu tun. Auf einer tieferen politischen Ebene, glaube ich, geht es in Monas finalen Worten auch um das Überleben, um das Nicht-Aufgeben, das Weitermachen trotz aller widrigen Umstände. Und dazu gehört auch, sein Leben glücklich, selbstbestimmt und mit Hoffnung im Herzen zu leben. Denn Unterdrückungssysteme haben nur in letzter Instanz unsere physische Vernichtung zum Ziel. In erster Linie wollen sie Menschen, die sie als nicht zur Norm zugehörig definieren, kollektiv und individuell, mental, spirituell und psychisch brechen. Die Geschichte von Mona und ihrer Familie, aber auch von ihren MitschülerInnen in Berlin-Wedding, ist ein Beispiel dafür, wie der Mensch es schaffen kann, der Unterdrückung die Stirn zu bieten, indem er sich freut, lacht, spielt und lebt. Ich habe mich in dieser Folge auf Mona fokussiert, aber natürlich gäbe es noch viel mehr zu Siegersein zu sagen. Auch Harry als nicht genderkonformes, möglicherweise auch nicht binäres und oder queeres Kind ist eine sehr spannende Figur. Mona solidarisiert sich gegenüber den anderen Kindern mit Harry, die sich später für ihr beleidigendes und ausgrenzendes Verhalten bei ihm entschuldigen. Die Entwicklung von Jasmin von der gemeinen Antagonistin zur fairen Mitspielerin von Mona verdient auch große Aufmerksamkeit. Jasmin erkennt, dass sie viel schönere Erfahrungen macht, wenn sie versucht, ihre Aggressionen unter Kontrolle zu halten. Und natürlich könnte man auch noch über alle anderen Figuren sprechen, etwa Aysel und Ayla, gespielt von Fatima Hamie und Samira Hamie, die Hijab tragen und das Stereotyp der unterdrückten muslimischen Frauen und Mädchen konterkarieren. Sie treten super selbstbewusst auf und spielen hammergut Fußball. Und damit komme ich zum Ende dieser Folge. Ich wünsche allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen da draußen viel Spaß im Kino und fantastische Gespräche über Siegersein. Alles Liebe, eure Janan.